Angelo, kamst du bisher so mit allem, was du bei The Last of Us erlebt hast, zurecht?
Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel.
Das freut mich.
3, 2, 1.
Michung, wie weit bist du gekommen?
Ja, lass mich kurz überlegen. Noch nicht so weit. Ich bin jetzt, wo die in der Severino hier Unterkunft dort, in dieser großen Stadt in
ja.
Dings bin ich erst angekommen.
Dieses kleine Open World da.
Genau, und da bin ich jetzt im nächsten Punkt, wo ich sozusagen die Basis erklimme. Also ich habe das Öl gefunden, die Maschine aufgemacht.
Ah, du bist bei dem Tor, okay.
Genau, bei dem Tor. Und da habe ich direkt danach aufgehört. Weil war auch ein bisschen belastend bis dahin.
Schön. Merk dir mal diese Aussage. Wie vergleichen sie mit dem, was du am Ende sagen wirst?
Ich ahne Böses.
Ich guck mal,
du ahnst gar nichts.
Ich muss mir das noch auf jeden Fall angucken oder anhören, was du mir geschickt hast, Jens. Dazu kam ich leider noch nicht.
Ja, nee, das solltest du auch nicht auf dem Kindergeburtstag anschauen. Also
nee.
Das Geile ist, das hat der Typ so gut geschnitten, dass du auch wirklich am Anfang denkst, oh, jetzt muss das Video aber langsam vorbei sein. Und dann tippst du einmal kurz rauf und siehst, oh scheiße, das waren ja erst die ersten 3 Minuten.
Ja.
Und dann geht das noch 5 Minuten weiter und du merkst dann so, ach stimmt, da kam ja auch das noch und das noch und das noch. Und oh Gott, ich will nicht mehr.
Ja, ja. Es ist ein grandioses Spiel, es wird immer ein grandioses Spiel bleiben und ich bin froh, dass Naughty Dog den zweiten Teil gebracht hat.
Oh, da habe ich mal eine gute Frage. Chung, bist du gerade bei mir?
Ja, ich habe schon fertig geshoppt.
Sehr gut. Ist eine Geschichte nur dann gut, wenn sie nicht nach den manipulierbaren Regeln arbeitet?
Führe es bitte aus, damit es auch jeder versteht.
Es gibt ja so Regeln wie Save the Cat, also dass du dem Protagonisten etwas machen lässt, zum Beispiel ein Tier retten lässt und der Zuschauer dann eine Verbindung zu dieser Person aufbaut und dadurch die Geschehnisse, die diese Person erlebt, für den Zuschauer umso intensiver sind, weil sie den Protagonisten mögen.
Mhm.
Ja, das sind so Standardregeln, die man so beim Geschichtenschreiben und so ausführt. Und wenn man sich an diese Standardregeln hält, ist es dann automatisch schlechtes Writing?
Nein, also im Endeffekt kannst du ja Geschichten so erzählen, wie du Bock hast natürlich. Ob es gut oder schlecht ist, liegt im Auge immer des Betrachters. Ich bin der Meinung, es gibt kein gut oder schlecht, es gibt nur die Verpackung ist entweder gut oder schlecht gemacht. Aber die Story ist ja an sich recht simpel. Jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Die Gott, Story ist simpel. Faden.
Nein, nicht die Story ist simpel. Jetzt habe ich wirklich den Faden verloren. Stell mir nochmal die Frage, bitte.
Also ich spiele direkt darauf an, dass ich mir vor kurzem eine Review zu The Last of Us Part 2 angesehen habe und ich bin damit noch nicht ganz fertig. Ja. Aber der größte Teil der Review, und die geht 28 Minuten, ist die Story und die Kritik an der Story. Und da ging es in großen Teilen darum, dass die Story schlecht sei, weil sie manipulativ ist. Und das ist für mich, das ist ja genau umgekehrt. Also eine Story ist ja vor allem dann gut, wenn sie manipulativ ist, weil ich bin ja nicht, ich erlebe das ja nicht, ich spiele das oder ich sehe das. Und eine Geschichte muss mich ja manipulieren, damit ich möglichst weit reingezogen werde. Oder sehe ich da irgendwas falsch?
Nein, da siehst du es komplett richtig. Sage ich auch in meinen Streams, zum Beispiel zum Thema Filme machen. Eine Geschichte bzw. ein Film wird so erstellt, dass die Vision des Regisseurs natürlich auch verstanden wird und von der Bildgestaltung her und von jeglicher Gestaltung her soll der Zuschauer schon manipulativ geführt werden, weil sonst hast du den Zuschauer ja nicht an deinem roten Faden mit dran, sonst kann er sich ja in jegliche Richtung bewegen. Und deswegen ist es wichtig, dass eine Story schon die Menschen manipulieren kann und sie richtig leitet in eine gewisse Gefühlsebene, in eine gewisse Gedankenebene oder halt auch, Gefühls- und Gedankenebene, genau.
Und wenn die Story aber eigentlich nur dann so richtig gut wäre, wenn sie dir gefühlsmäßig offen hält, wie du über bestimmte Momente in einer Geschichte, die dir erzählt wird, fühlst? Also, wenn du derjenige bist, der darüber entscheiden darf, wie er empfindet am Ende des Tages? Weil ich glaube, die Kritik, die an Last of Us 2 geübt wird, ist oder geäußert wird, dass du gefühlt gar keine andere Wahl hast. Was in dem Fall dann für einige Leute nicht so geil ist.
Naja, also das Ding ist, dieses Reinzwingen in eine Gefühlsebene kann ja auch das ausdrücken, was die Macher wollen. Weil so eine Kriegsebene oder so eine, ich muss los und mich rächen oder irgendwas tun, ist ja auch nicht immer aus freiwilligen Stücken. Wenn man das zum Beispiel so interpretieren möchte.
Ja. Okay. Ich glaube, ich weiß sogar, welches Video Jens meint. Ich habe mir schon diverse Videos zu The Last of Us 2 angeguckt, auch die sich mit dem Thema befassen. Und es ist eine Sache bei The Last of Us 2 passiert, die ich sehr schön finde. Die hat mich sehr positiv überrascht. The Last of Us 2 ist ein Spiel, das ich schon seit vielen, 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 vielen Jahren zum ersten Mal wieder als Konsument genießen konnte, ohne mir Gedanken zu machen, wieso, weshalb, warum, ist das gut umgesetzt, kann ich lange Spaß haben, funktioniert das gut für den Stream, kann man Videos drüber machen. Ich habe es einfach nur genossen.
Und das aber Spiel die Angst hat das, besteht ja... Ja, erzähl erst mal.
Und das hatte ich seit vielen Jahren nicht mehr. Also jedes Mal, wenn ein neuer Titel rauskommt, ist der erste Gedanke, den man hat, kann ich das gut streamen? Werden die Leute das schön finden, gut finden? Ist das eine Sache, die man über einen längeren Zeitraum machen kann? Kann ich das Spiel im Stream beenden, weil die Leute auch noch Bock drauf haben? All die Gedanken hatte ich bei Last of Us 2 nicht, weil ich von Anfang an richtig, die Story hat mich halt einfach in den Bann gezogen. Und da habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, ob das Spiel jetzt mich oder mir diese Meinung aufzwängt oder ob ich das selbst entschieden habe.
Aber der Gedanke ist ja immer da. Also vor allem in deinem Beruf ist der Gedanke ja da, lohnt sich das, wenn ich das jetzt mache? Und das Schöne ist, dass du zwei Sachen hast. Einerseits hat sich das irgendwann oder beim Spielen gar nicht mehr interessiert, ob sich das lohnt.
Ja.
Und es hat die Leute interessiert. Also das war eine Win-Win-Geschichte für dich.
Auf jeden Fall.
Und das ist ja das ganz Spannende, wofür wir wahrscheinlich noch eine extra Podcast-Folge aufnehmen wollen.
Ja.
Dass Last of Us sehr nah die Verschmelzung von Spiel und Film angeht. Also es fühlt sich wie ein Film an, aber hast halt dennoch viele Gameplay-Elemente, aber trotzdem diese Filmebene. Deswegen halt vielleicht auch dieses Vorgeben von Gefühlen und Story-Strängen finde ich halt super spannend.
Ich hätte dann noch was, und zwar wenn nicht nur die Geschichte manipulativ ist, sondern auch der Produzent, also der komplette Entwickler, der ganze Marketingapparat, was ist, wenn der so manipulativ ist im Marketing, dass du doch nicht ganz das bekommst, was du erwartest?
Das ist absolut polarisierend.
Ich kann da nicht, leider noch nicht so sehr ins Detail gehen, weil das würde spoilern.
Ja, aber prinzipiell, also allgemein gehalten, kann das polarisierend sein. Da können sich die Meinungsträger sehr stark spalten in, ey, ihr habt mir was anderes verkauft, als ich es bekomme, und dann wird's gehatet und geschitstormt. Oder es kann überraschend sein und man denkt, wow, ist ja nochmal anders, als ich gedacht habe. Also das ist wirklich eine subjektive Einschätzung für jeden.
Das größte Problem, das größte Problem, was die Leute mit dem Spiel haben, ist, dass sie wissen, was Naughty Dog mit dem Spiel, mit der Story erreichen wollte, und sie es dem Entwickler nicht abkaufen dann oder es zu aufdringlich empfinden.
Ja gut, ich will gar nicht noch weiter in The Last of Us reingleiten.
Wir hatten noch ein anderes Thema heute gesagt,
oder? Wir müssen auf jeden Fall darüber reden, wenn wir den Spoilercast dazu machen. Aber das schaffen wir erst, wenn Chung es geschafft hat, einmal die Woche ungefähr nach 4 Stunden The Last of Us irgendwann mal zum Finale zu kommen. Chung, bitte
stream. Nee, kommende Woche mache ich mehrere Tage.
Oh, ein Glück. Und was aber diese Woche ganz interessant war, ist die WWDC, die Entwicklerkonferenz von Apple. Und normalerweise sind solche Konferenzen ja ein richtiges Happening. Das heißt, da treffen sich Leute, Entwickler, Journalisten und alle reden darüber, was man jetzt Tolles Neues machen kann mit der neuen iOS-Software oder macOS-Software, die Apple da präsentiert, oder iPad-Software. Aber dieses Jahr war anders. Warum?
Also dieses Jahr wissen wir ja alle, beziehungsweise haben wir alle gespürt, aufgrund von Corona konnten keine Journalisten eingeladen werden. Mhm. Und Apple hat sich dazu entschieden, das komplett digital zu präsentieren. Alle Erneuerungen und alle Präsentationen sind digital gehalten in einem 1,5- oder 2-stündigen Livestream.
Mhm. Ich weiß nicht genau, wir hatten, glaube ich, doch über einige Pressekonferenzen der letzten Monate gesprochen, die teilweise sehr holprig waren, teilweise ziemlich schlecht einfach nur waren in der Präsentation und alles.
Ja.
Und dann kam Apple um die Ecke und ich habe es in diesem Podcast gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe, glaube ich, gesagt, ich bin gespannt, was Apple bringt, weil die treiben es ja immer auf die Spitze. Und was haben sie getan? Sie haben schon fast so eine kleine Dokumentation statt einer Pressekonferenz gemacht. Und das war richtig geil.
Es war sehr, sehr schön anzusehen. Ich habe mir das auch im Nachhinein noch mal angeschaut. Ich meine, so eine Zusammenfassung sind mal ganz schön. Aber die Art und Weise, wie Apple das Ganze präsentiert hat, war sehr schön. Also man hat sich unterhalten gefühlt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, den Vorteil, den jetzt Apple hatte, ist, dass sie natürlich alle schon vorher produzieren konnten. Und es sah alles aus wie aus einem Guss. Also die Transition teilweise von einem Entwickler, der über ein bestimmtes Feature spricht und dann sagt, ja, wir haben da übrigens noch was. Und dann siehst du den Schwenk in das Büro, das gegenüber ist, aber eigentlich komplett am anderen Ende des Landes war. Mhm. Das war fantastisch. Das fand ich sehr gut. Aber bevor ich da jetzt zu viel drüber erzähle, wir haben ja noch einen vierten Mann für dieses Thema heute mit an Bord.
Was?
Hallo.
Wer ist das denn?
Das ist der Einzige in der Runde, der nicht zocken kann, weil er gerne Apple nutzt.
Nein, auf Apple kannst du auch League of Legends zocken.
Ja, so auch ist das Minecraft, das geht auch alles. Aber ist die Frage, wie lange noch?
Genau. So, Jan, erzähl uns doch mal ganz kurz, was waren deine Highlights der WWDC 2020?
Mein absolutes Highlight war, dass ich auf dem Handy endlich einstellen kann, dass ich Google Chrome als Standardbrowser habe und nicht Safari. Weil das haben sie so in einer Randnotiz irgendwie so erzählt. Die haben ja irgendwie nach jedem Blog so die Zusammenfassung gehabt, was jetzt geht bei dem neuen Betriebssystem. Und dann war irgendwo ganz unten Set Default Apps for Mail and Browser. Und das war ganz geil, weil vor kurzem habe ich erst festgestellt, dass sie in Safari eine Möglichkeit eingearbeitet haben, dass man die Tabs automatisch nach einem Tag, einer Woche, einem Monat schließen kann. Also ihnen war bewusst, dass die Leute das nervt und da immer so 60.000 Tabs auf sind. Aber jetzt haben sie es endlich geändert. Wenn sie es jetzt noch bei Maps machen würden, wäre ich noch glücklicher.
Und bei euch aber so? Das war jetzt dein einziges Feature, dein einziges Highlight
das war,
von 2 Stunden?
Nein.
Oh Gott, ich glaube, das große Highlight lassen wir mal zum Schluss, oder?
Nee, ich glaube, warum?
Dann haben es gibt eine Highlight, Leute. Es gibt ein Highlight, das mir mein Leben erleichtern wird. Und das meine ich wirklich, das meine ich ernst.
Ich glaube, ich
das
weiß, welches du meinst.
Tell me about it.
Und das ist der einzige Grund, warum ich sie mir kaufen will.
AirPods.
Ja.
Ja.
Ohne Witz. Also die Tatsache. Wisst ihr, wie oft, also mein Handy ist zu 90% der Zeit mit meinem iPhone verbunden. Und 10% der Zeit nutze ich meine Kopfhörer für mein iPad. Aber jedes Mal zu connecten, während meine AirPods aber eigentlich mit dem iPhone auch connected sind. Und es gibt bei mir manchmal Probleme, okay? Ab sofort, also beziehungsweise dann mit iOS 14, wird es so sein, dass wenn ich mein Handy weglege und ich mein iPad in die Hand nehme, dass die Kopfhörer automatisch erkennen, ah, der gute Angelo, der hat jetzt Bock auf dem iPad Musik zu hören oder sich eine Serie anzugucken. Das heißt, die AirPods schalten dann automatisch um. Das war für mich das Coolste überhaupt, auch wenn es so simpel ist eigentlich.
Ja, das war. Ich fand zudem noch spannend diese technische Entwicklung für Spatial Audio. Mal gucken, wie das dann am Ende auch
magst du es mal kurz
rauskommen
wird. Vielleicht kann Jan das kurz erklären.
Jan, genau.
Ja,
Jan. Unser Tonmeister.
Naja, Spatial Audio ist ja keine neue Technologie, aber dass sie es halt einsetzen, ist ganz geil. Du kannst halt, um es kurz gesagt zu machen, dir halt am Ende den Sound, den du hörst, halt einstellen. Möchtest du ihn hören wie, keine Ahnung, auf der Toilette? Möchtest du ihn anhören wie in einem großen Konzertsaal oder irgendwo anders? Das heißt, du hast mehr das Gefühl, dass es dich umgibt und dass es nicht bei Kopfhörern zwischen deinen Ohren ist, sondern da draußen, was halt schon krass ist, wenn man es so das erste Mal hört. Und genau das bieten sie halt irgendwie mit an. Ich glaube, sie wollen es sogar bis zu Dolby Atmos machen. Das heißt also, man hört dann auch wirklich, ob die Audio oder die Quellen über einem sind. Das heißt, man kann dann am iPhone sitzen oder am iPad wohl besser gesagt, sich auf Netflix irgendwas angucken, was Dolby Atmos hat und hat dann so eine Simulation.
Mega. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Also ich habe keinen AirPods Pro, aber ist auf meiner Wunschliste jetzt.
Definitiv. Vor allem, ich bin einer, der abends vorm Fernseher sitzt und bis vor kurzem war es wirklich so, dass regelmäßig abends dann jemand bei mir mal so geklopft hat und meinte, kannst du mal bitte den Fernseher leiser machen? Es ist 1 Uhr nachts und seitdem höre ich mit Bluetooth-Kopfhörern an meinem Fernseher, aber das ist eine Odyssee, die jedes Mal anzuschließen. Deswegen, das wäre schon ganz geil. Weil es geht ja, glaube ich, auch mit Apple TV, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich glaube ja, habe ich auch mitbekommen.
Und das was mich bei der Apple oder AirPods Pro Meldung so ein bisschen genervt hat, war, dass man dieses Feature, das von dem du gerade vorschwärmst, Angelo, das gibt's ja mit den normalen AirPods schon die ganze Zeit. Das war immer da. Und wenn du dieses Feature kennst und dann die AirPods Pro kaufst und dann gibt es dieses Feature nicht mehr, das war für mich so ein richtiger Downer. Also, wenn du denkst, das sind die geilsten Kopfhörer der Welt und dann hast du dieses Feature nicht drin und du nutzt das jeden Tag und es nervt dich bis zum Mond und zurück, dass sie das nicht eingebaut haben, weil sie kennen das ja, das gab's ja alles schon. Wieso können die das in der Pro-Variante nicht einbauen? Dann hat das so einen Beigeschmack, wenn das jetzt mit einer neuen Software integriert wird.
Verstehe ich. Kann ich nachvollziehen.
Jens, was war denn dein Highlight?
Die Chips?
Jens, dein Highlight?
Ja, ich überlege gerade, was könnte mein Highlight gewesen sein? Also irgendwie hat sich das einfach nur, also es gab viele kleine Zugänglichkeitsfeatures, die mir, ja, vielleicht waren es Widgets. Es gab viele kleine Highlights. Es gab nicht ein großes Highlight. Eins, was ich spannend fand, war die Ankündigung, dass die MacBooks ab sofort mit ARM-Prozessoren ausgetauscht werden. Das heißt, bisher waren die immer mit Intel-Prozessoren, wurden die immer mit Intel-Prozessoren verkauft. Und innerhalb der nächsten 2 Jahre wird Apple Stück für Stück auch diese Geräte statt nur mit Intel auch wahlweise mit Apple-Prozessoren ausrüsten. Und da bin ich gespannt, was das an Leistungen, an genereller Performance und an Akkulaufzeit und überhaupt mit dem ganzen Ökosystem macht.
Ich glaube, da wird auch einiges an den Preisen passieren, weil jetzt ja auch. Nee, meint ihr nicht? Nee,
ich glaube eher nicht. Also.
Ich hoffe schon.
Apple Tags.
Naja, du musst dir überlegen, das, was Intel bisher als Markup genommen hat, ist das, was Apple dann oder Intel als Markup genommen hat, ist das, was Apple bisher an R&D gespart hat. Und das müssen sie sich jetzt auch irgendwo wieder reinholen.
Aber da müssen sie ja nichts sparen. Die Prozessoren werden ja so oder so gebaut. Sie werden nur mehrfach produziert.
Genau.
Was auch super interessant ist und spannend finde ich zumindest, dass einige Features immer mehr, also von den verschiedenen Plattformen immer ähnlicher werden. Also auch das mit den Widgets kommen jetzt auf dem MacBook und auf den Macs generell. Und das wurde ja als allererstes für iOS angekündigt. Jetzt kommt es ja auch auf dem iPad und auf dem Mac. Mal gucken, wie es da weitergeht mit den verschiedenen Betriebssystemen.
Finde ich an einigen Stellen nicht schön, um ehrlich zu sein, weil ich nutze mein MacBook. Wir nutzen, glaube ich, also viele von uns nutzen ja ihr MacBook als Daily Driver, sage ich jetzt mal. Ich finde teilweise die Steuerung, die man jetzt bei Big Sur.
Big Sur.
Big Sur, alles klar. Big
like Sir. A Sir.
Like a Sir. gesehen hat, das erinnert mich eher an Touch-Steuerung. Also wenn ich mir das Command Center oben rechts angucke, also mein Control Center, das erinnert sehr stark ans iPad OS, was ich sehr mag, wenn man sich irgendwann an die neue Gestensteuerung gewöhnt hat, wenn man sie da nutzt. Also ich würde sagen, um ehrlich zu sein, ich glaube 80-90% nutzen die neue Gestensteuerung gar nicht, die iPadOS seit einigen Updates jetzt mittlerweile bietet. Alleine Copy, ne, ausschneiden, kopieren, einfügen und so weiter und so fort. Das funktioniert relativ schnell jetzt und relativ gut. Aber ich finde, das neue macOS hat sehr viel vom iPadOS und ich glaube, das dürfte einigen Leuten nicht unbedingt gefallen.
Aber wenn ich mich da mal ganz weit aus dem Fenster lehne, glaube ich, dass es einen sehr einfachen Grund hat. Und zwar, dass Apple ab dem ersten ARM MacBook Pro 13 Zoll, was ja so eins der ersten erwarteten Geräte ist, Touch-Displays verbauen werden.
Aber, also, tun sie sich damit einen Gefallen?
Na, warum nicht? Also, sehr, sehr viele, die die halt quasi so Vergleiche anstellen zwischen Macs und Windows, sagen halt, ich tippe so oft auf meinen Mac, weil ich denke, ah, der hat ein Touch-Display, Windows hat das seit Ewigkeiten. Und ich meine, wir sind es gewohnt, mit Apple-Geräten per Geste oder per Touch zu interagieren. Und warum dann jetzt nicht auch endlich auf dem Ding? Ich meine, das ganze Betriebssystem, iOS, iPadOS, das ist auf Touch aufgebaut. Und wenn sie da jetzt dieselben Prozessoren dann für ihre großen Rechner verwenden, warum nicht dann auch so einbauen? So ein 27-Zoll iMac im Stil von so einem Microsoft Surface, nee, wie heißt dieses, Surface Studio? Mit Touch? Wäre doch geil.
Und dann sitzt du mit Maus und Tastatur da und lehnst dich nach vorne, um den Touch-Display zu bedienen?
Da hast du doch auch auf
dem Laptop. Das ist doch, also du kannst es ja so oder so benutzen. Du kannst auch sagen, okay, ich mache die Touch-Funktion oder auf, wenn es künftige MacBooks mit Touchscreen gibt, kannst du sagen, nee, ich benutze die
nicht. Aber genau, darum geht's doch. Du baust doch Elemente in ein Betriebssystem, die du dann perfekt mit der Peripherie nutzen kannst. Eben dem Trackpad an der Stelle. Wenn jetzt das MacBook immer mehr Komponenten von iPadOS bekommt, die mit Touch besser funktionieren, und du nutzt dann dein MacBook nicht mit Touch, weil es dir nicht gefällt, nutzt du nicht mehr die komplette Software, weswegen aus Sicht von Apple dann das Gerät an sich nicht die User Experience bietet, die sie normalerweise bietet. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, ich verstehe es auf jeden Fall. Ich kann jetzt auch dafür noch nicht sprechen, weil es noch in der Zukunft liegt. Aber zum Beispiel mein iPad aktuell benutze ich auch lieber auf jeden Fall mit einer externen Tastatur und überlege mir tatsächlich noch ein Trackpad dazu zu holen, weil es viel angenehmer zum Schreiben und zum Arbeiten ist.
Na, ich glaube, es ist du halt könntest dir auch das Magic Pad einfach Magic Trackpad holen, ja, das Magic Keyboard holen und da hast du alles drin.
Magic Keyboard.
Aber geht ja, das überhaupt für dein altes MacBook, dein altes iPad schon? Ich weiß es gar nicht. Aber das Ding ist, was ich gerade sagen wollte, ich glaube, Apple wird das schon ganz ordentlich umsetzen, einfach weil sie Windows zugeguckt haben oder Microsoft zugeguckt haben, wie sie von Windows 7 auf Windows 8 umgestiegen sind. Und Windows 8 war ja quasi so ein Riesenexperiment. Okay, wir machen jetzt dieses ganze Kacheldesign, weil wir glauben, dass innerhalb der nächsten 2 Jahre alle Geräte auf Touch umgestellt werden. Deswegen hat Windows 10 und Windows 8 damals ja schon diese ganzen Kacheln gehabt. Windows 10 ist dann wieder so ein Stück zurückgegangen. Mit dem Startmenü und so weiter, weil sie halt gemerkt haben, okay, gut, wir haben unsere Nutzer ein bisschen überfordert. Aber dieses Kacheldesign gibt es hier immer noch unter Microsoft Windows. Und das
ja, deswegen ist ja die ganze Einstellung so inkonsistent.
Genau. Aber Apple, glaube ich, wird da eine homogenere Lösung hinbekommen, einfach weil sie so ein schlechtes Beispiel vor den Augen haben, wo sie sehen, okay, so machen wir es nicht.
Aber glaubt ihr, wird denn beide, ganz kurz noch, Jens, meint ihr denn, iPads werden mit MacBooks parallel existieren? Weil Sollten die beiden Produkte irgendwann verschmelzen, glaube ich, machen sie damit miese.
Ja, glaube ich auch. Also ich finde, iPad und MacBook sollten immer noch zwei Welten bleiben, weil sonst steige ich denen auf ein Dach und sage, Leute, so nicht.
Nee, ich glaube auch dafür ist das iPad selbst viel zu sehr eine Cash-Cow für die.
Genau.
Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es eine Wahloption innerhalb der nächsten 5 Jahre gibt, dass du quasi ein Base-Modul kaufst, das ein Display darstellt. Das Display läuft mit einem Prozessor und das ist im Endeffekt ein iPad. Und dann kannst du noch eine Base anschließen. Das ist dann eigentlich nur noch das also Sonderakku, Grafikeinheit, Tastatur und Touchpad. Und dann hast du ein MacBook.
Mhm.
So, das kann ich mir vorstellen. Und dann kannst du umschalten zwischen iPad-Oberfläche und macOS. So, aber dafür muss das halt, das muss noch ein bisschen alles optimiert und verstärkt werden, dass du auch flawless hin und her wechseln kannst.
Ja, verstehe ich.
Meine Frage an euch, wir haben ja gerade schon mal kurz angesprochen, dass sie ja jetzt auf ARM-Prozessoren umstellen werden, weg von Intel.
15 Jahre übrigens hatten sie Intel-CPUs, wollte ich nur mal ganz kurz gesagt.
Ja, 4 Jahre zu lang. Ich frage mich, ich habe jetzt so dieses Dilemma, das war eine der Enttäuschungen, die ich übrigens von der WWDC hatte, aber das hat sich ja vorher ein bisschen durch ein paar Leaks angedeutet, dass es keine Hardware-Enthüllung gab, also keine Vorstellung.
Ja.
Ist jetzt für die WWDC nichts Neues, dass keine Hardware vorgestellt wird, aber es gab ja schon sehr krasse Hinweise darauf, dass es einen neuen iMac geben wird. Und ich habe so ein bisschen drauf hingefiebert, weil ich wollte eigentlich den letzten iMac kaufen, weil der ganz ordentlich ist. Habe jetzt aber doch gewartet. Jetzt habe ich das Problem, jetzt bin ich in einem Dilemma. Sie haben gesagt, es kommen noch Intel-Rechner. Sie haben welche in der Pipeline. Ja. Sie bringen Ende des Jahres aber auch die ersten ARM-Sachen raus. Und 2 Jahre geben sie quasi den Entwicklern Zeit, umzustellen. Und genau, zu sagen, innerhalb der nächsten 2 Jahre programmiert ihr eure Programme gefälligst für ARM um. Danach gibt es nur noch so einen Legacy-Modus. Danach werden wir das macOS für Intel nicht mehr so wirklich stabil machen. Wir machen noch Sicherheitsupdate. Also das jetzt haben sie nicht gesagt, aber das vermute ich. Und jetzt habe ich das Problem. Kaufe ich jetzt noch mal einen iMac, der mit Intel vielleicht noch mal rauskommt? Hab dann 3-4 Jahre einen gut laufenden Rechner und ich bin jetzt keiner, der mir alle 2 Jahre einen neuen Rechner kauft, also das Ding soll, mein letzter Laptop war von 2014, das letzte MacBook, was wir gerade jetzt hier ausgetauscht haben, das davor war von 2011. Also es ist schon bei mir so ein bisschen auf Langlebigkeit. Oder gehe ich auf einen ARM iMac, wo ich aber eventuell die ersten 2 Jahre schlechten Support habe, weil die ganze Software, die ich einfach nutze, nicht richtig laufen wird, weil die ganzen Developer nicht hinterherkommen.
Ja.
Oder was soll ich machen?
Genau das Problem habe ich mit dem MacBook. Ich hatte Jens irgendwann gesagt, jetzt ist es soweit, mein Daily Driver ist das MacBook Pro vom Jahr 2015, Anfang 2015, und hat jetzt langsam aber sicher Probleme. Ich bin schon froh, dass mein Laptop jetzt 5 Jahre hält und immer noch gut performt. Ja? Aber es gibt halt gewisse Limits. Und genau vor derselben Entscheidung stehe ich jetzt auch gerade, weil ich mir auch denke, ich will mir ungerne dauernd Technik holen, die ich dann wieder austausche, weil ich weiß, da kommt was Neueres. Ja, beim Handy habe ich es jetzt gemacht, weil ein Handy ist nun mal das technische Gerät, was ich irgendwie am meisten nutze. Ich glaube, viele von uns und auch viele Zuhörer jetzt gerade. Es muss halt einfach funktionieren. Und ich habe jetzt auch gerade eine Routine für mich und meine Kollegen, sage ich jetzt mal, die mich bei meiner Arbeit unterstützen. Wir machen das dann halt über bestimmte Tools von Apple, die ich jetzt so schnell nicht austauschen kann, / will, weil das wieder mit Aufwand verbunden ist. Also würde ich gern beim MacBook bleiben. Ich will mir jetzt kein MacBook Pro kaufen, so, weil ich will keine Intel-CPU mal drin haben. Weil ich weiß, dass der mittelfristige Plan von Apple ist, die neuen Prozessoren zu verbauen, dann möchte ich gerne diesen hoffentlich stattfindenden Performance-Boost haben. Und das Wort hoffentlich ist genau das Problem. Weil die ersten neuen Autos mit der neuen Technologie oder die nächste Konsole, die PlayStation 5, das kann auch immer Probleme bedeuten. Ja, da funktioniert irgendwas nicht. Die erste Generation kann auch einfach schlecht performen, wird gar nicht den Erwartungen gerecht und so. Da ist man in so einer Zwickmühle und am Ende des Tages muss sich halt für irgendwas entscheiden und die Chance ist halt 50-50.
I feel you, brother. Ich hatte eigentlich geplant, dieses Jahr, Ende dieses Jahres, für die Firma hier einen neuen Rechner zu holen. Und dann kommt jetzt Apple mit, wir bauen selber. Dann ist natürlich die Zwickmühle, die du meinst. Gehe ich mit der ersten Batch mit oder warte ich noch eine Generation? Dann hat sich's etabliert. Aber dann ist auch viel zu viel Zeit vergangen. Und man will ja natürlich das Beste holen, wenn man gerade investiert. Und man will ja nicht in einem Jahr nochmal ein neues kaufen, weil so viel Geld haben wir alle nicht.
Genau.
Und da will man natürlich klug investieren.
Rede bitte nicht für alle Anwesenden.
Na.
Ja, okay. Ja, außer Jens, der Preisträger. Yacht. und da möchte man einfach klug investieren. So. Und ich finde es super schwierig und hasse die Welt gerade aktuell dafür.
Ich finde es total Lösung. Witzig, dass ihr alle so ein großes Problem damit habt. Weil, ja. also es, de facto überlegt ihr gerade, ob ihr jetzt in das ganz Neue investiert oder noch auf eurem alten Quatsch bleibt, richtig?
Ja.
Richtig.
Nee, bei mir nicht.
Ja, dann investiert doch in etwas in der Zwischenliga, also quasi das Letzte von Intel, das noch nicht ganz neu ist, also damit preislich immer noch so ein bisschen niedriger als ein ganz neues Produkt, aber nehmt davon eine Refurbished-Version oder generell irgendwo was Gebrauchtes, dass ihr nicht diesen großen Invest vom Anfang habt, sondern nur, ich sag jetzt mal, nur 1.000 Euro bezahlt und das dann auch direkt wieder verkauft, wenn es dann die neuen Produkte gibt. So, ja. so hüpft ihr euch einfach zu der Generation, wo ihr dann zuschlagen könnt, wenn ihr merkt, okay, die erste Generation, alle sind begeistert, all die ganzen Programme, die ich jetzt gehört habe, die ich nutze, die wurden nach 1,5 Jahren schon komplett umgesetzt, das gibt's alles jetzt, ich kann direkt zuschlagen.
Finde ich nicht schlecht.
Ansonsten habt ihr eine der letzten Generationen mit Intel, bevor diese ARM Information kam.
Das Problem ist
auf jeden
Fall
ein Ansatz. Es ist aber trotzdem mehr oder minder eine höhere Investition.
Ja, das ist ja das Problem gerade. Es ist ja, das Problem bei mir ist nicht, dass ich jetzt die Hardware ist mir dabei jetzt eigentlich größtenteils egal. Es geht hauptsächlich darum, ich meine, ich lasse jetzt, was weiß ich, 10 verschiedene Plugin-Hersteller bei mir laufen. Ich habe mein Audioprogramm, ich habe verschiedene andere Sachen im Hintergrund laufen. Da bin ich einfach von locker 15 verschiedenen Developer-Gruppen abhängig. Und wenn ich halt jetzt etwas für Apple kaufe und die Hardware funktioniert noch 3 Jahre, super, aber schon nach 5 Monaten verliere ich irgendwie den ersten ordentlichen Support für ein Plugin oder sowas. Oder auf einmal kommen Updates für das Plugin mit dem geilen neuen Feature nur noch für ARM raus und nicht mehr für Dings. Und diese Rosetta-Übersetzung funktioniert nicht ordentlich, weil Rosetta 1 hat damals auch nicht so geil funktioniert bei Apple.
Wie kann man denn bitte so eine Software Rosetta nennen? Also mit was ja, soll das denn?
Ist doch ganz leicht.
Ja, ja. Habe ich mir auch gedacht. Ich verstehe dich, aber Jan, ich glaube, wenn das passieren sollte, dann würden super viele User den Entwicklern aufs Dach steigen. Wenn nach so kurzer Zeit die ganzen Tools, die ganzen Applikationen nicht mehr unterstützt werden würden.
Ja, aber das Ding ist, denen aufs Dach steigen würde ja gar nichts bringen, weil die am Ende auch sagen könnten, hey du, wir haben hier 3 Developer sitzen, die mussten bisher Windows und Intel unterstützen, also Windows und Mac unter Intel. Und jetzt müssen dieselben Leute, wir nehmen ja nicht mehr Geld dadurch ein, wir müssen jetzt mit der gleichen Anzahl der Leute noch ein drittes System unterstützen. Bedank dich bei Apple, ich kann nichts dafür. Und
ja.
So Indie-Entwickler, von denen ich ein Plugin habe, wofür ich gerne Geld bezahlt habe, weil das wenig Leute sind, die werden jetzt einfach so an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Und das ist halt so diese Unbekannte, die ich halt nicht eingehen will, weil ja, ich kann jetzt meinetwegen den jetzt aktuell noch 27 Zoll iMac kaufen und kann damit noch vielleicht 3 Jahre gut leben, aber ich habe bisher Rechner gerne 5 Jahre lang genutzt, mindestens, und bin damit immer gut gefahren. Und deswegen, das ist so ein Risiko, es kann nach einem Jahr schon nicht mehr funktionieren. Und das sind mir einfach zu viele unbekannte Variablen da drin.
Kann ich verstehen. Ich würde auch sagen, dass im Laufe der nächsten Wochen unserer Podcast das Thema immer mal wieder aufkommen kann, wenn wir Neuigkeiten irgendwie erfahren. Also das wird, glaube ich, ein Ding sein, das wir immer mal wieder ansprechen werden, weil das auch eine genauso wie auch das Thema Grafikkarten oder CPUs. Ihr bekommt ja da draußen jetzt mittlerweile auch immer mal mit, dass es Themen sind, die uns alle so ein bisschen bewegen und auch sehr interessieren. Das heißt, auch da diesbezüglich werden wir euch auf jeden Fall updaten, was das betrifft. Aber vielleicht für den Großteil aller Zuhörer, die derzeit ein iPhone nutzen oder wieder nutzen werden. Jungs, was sagt ihr denn zu iOS 14? Dass da Features kommen, die Android schon lange hatte, jetzt ganz solide aussehen, einige davon man nicht unbedingt braucht, aber doch ein paar neue Features dabei sind, die mir persönlich zumindest die User Experience ein bisschen verbessern. Aber ist es für euch jetzt der nächste große Schritt? Also ist das wirklich das nächste große Betriebssystem von Apple, was kommen musste?
Also du redest von den Widgets und der Sortierfunktion, wo alle Apps aufgelistet werden?
Zum Beispiel.
Also ja, es ist auf jeden Fall ein weiter Schritt von dem klassischen Apple weg, aber ich finde diese Neuerung schon gut, besonders die Widgets finde ich super, damit man sich halt sein, nennt man das auf dem Smartphone Desktop immer noch?
Auf dem Bildschirm. Homescreen, ja. Startbildschirm.
Auf sein Homescreen das zurecht sortieren kann, das finde ich schon gut, aber es ist halt, wie du schon sagst, keine weltbewegende Erneuerung, außer du lebst in einer kompletten Apple-Welt, yeah, dann ist es eine Erneuerung, aber das hat ja Android schon seit Jahren.
Und wisst ihr, was geil ist? So Apple-like, weil du guckst so diese Präsentation und denkst dir, no way, Apple bringt nicht wirklich Widgets, nach Jahren. Und dann denkst du dir, und dann zeigen sie das und dann laden sich die ersten YouTuber, laden sich die Beta runter und dann gibt es wieder so dieses typische Apple-Phänomen. Sie geben dir zwar ein neues Feature, aber es muss eine Einschränkung geben. Wage es ja nicht, das Widget in die Mitte des Bildschirmes zu drücken.
Ja,
nein,
es kann nicht zentriert sein. Wenn du so ein 4x4 hast und das Apps links und rechts drumherum ist,
das geht nicht. Es darf nicht sein. Apple setzt sich durch auf ein neues.
Moment, das verstehe ich nicht. Was genau meint ihr jetzt gerade?
Also du hast eine Reihe, zum Beispiel du hast eine App, die 2x2 Apps sozusagen einnimmt auf dem Screen und wir haben ja in einer Zeile immer 4 Apps. Ja. Und du kannst das Widget nicht in die Mitte packen, sodass du links und rechts davon Apps hast.
Das heißt, du kannst nicht auf Position 2 und 3 dein Widget setzen.
Also, das sieht ja auch scheiße aus. Kein Mensch will das.
Ja. Naja, vielleicht
Das kann schon cool aussehen.
Vielleicht will ich das selbst
nicht.
Generell sehen Widgets scheiße aus.
Du musst es ja nicht verändern. Die Widgets sind ja optional. Dir wird ja jetzt nicht ein Startbildschirm hingeschmissen, mit dem du leben musst, sondern du kannst, wenn du möchtest, Widgets einbauen. Das
aber
ist ja schon mal
so,
das erste Gute. Ja, natürlich, jetzt ist ein iPhone. Wenn du Dinge machen, wenn das, wie hat das damals Steve Jobs gesagt, wenn du Pornos gucken willst, musst du dir ein Android-Smartphone kaufen. Das heißt, nichts anderes als, wenn du wirklich alles machen willst mit deinem Smartphone, was du möchtest, wenn du ein System möchtest, in dem du mal eben die Grafikkarte ausswappen kannst, dann kauf dir doch ein Windows. Okay. Wenn du ein festes, funktionierendes System haben willst, dann kannst du gerne Apple haben.
Können wir ganz kurz beim Smartphone auch. Bei diesem Satz, warum kann ich bei iOS 13 bis heute noch nicht auf meinem dämlichen iPhone einen Anruf ablehnen? Wenn doch dieses
Betriebssystem...
Du kannst
ihn stumm schalten.
Ich kann ihn stumm schalten, aber ich kann nicht aufnehmen.
Doppel auf Power.
Warte mal, ich ruf dich mal an.
Mach mal.
Also wenn ihr jetzt irgendwie Geräusche hört, dann bin ich das, ne?
In der Zwischenzeit möchte ich einmal ganz kurz zwei Sachen sagen. Erstens, es gab schon längst Widgets unter iPhones, unter iOS. Und
zwar, ja, aber nur auf einem Screen.
Ja, und das finde ich super. Das Ding ist, ich habe nämlich das, als ich die Widgets gesehen habe, habe ich zwar auch im ersten Moment gedacht, ich habe zwar auch im ersten Moment gedacht, Android, endlich angekommen, aber dann habe ich mich erinnert, als ich ein Android-Handy hatte und ich habe Widgets installiert, habe ich sie sofort nach 2 Wochen wieder weggemacht, weil ich es einfach hässlich fand. Und ich persönlich habe das Gefühl, wenn jetzt diese Widgets kommen, dieser typische iOS-Look, dieser typische Look von diesen Apps auf dem Screen, der wird einfach verloren gehen, dieser iOS-Look wird verloren gehen. Und ich habe jetzt auch anfangs gedacht, erst mal ein iPhone in der Hand gehabt, Android-User gewesen. Okay, gut, das ist ja schon dumm, dass ich da nicht irgendwie unten so einen Home-Bildschirm habe, wo ich alle Apps habe, die ich installiert habe. Und dann habe ich jetzt ein paar Jahre lang ein iPhone und nehme jetzt zum Beispiel das Android-Handy von meiner Mutter in die Hand und suche verzweifelt nach irgendwelchen Apps, finde sie nicht, weil ich dann doch wieder in den Home-Bildschirm gehen muss und diese Apps suchen muss. Und ich find diese zwei Ebenen sogar richtig doof. Und so wie Apple das jetzt gelöst hat, ist das ja nicht wirklich wieder Home-Bildschirm. Das ist halt so diese letzte Seite, auf der irgendwas ist. Und das finde ich vollkommen okay. Und auch so, wie sie es mit den Widgets bisher gemacht haben auf dem Startbildschirm. Einmal nach rechts swipen, dann hast du da deine Widgets, die du komplett einstellen kannst. Das ist eine der dummen Sachen. Das ist der einzige Standort, wo du zum Beispiel den Akkustand von einem Apple Pencil auf dem iPad finden kannst oder sowas. Aber das fand ich bisher okay, weil es einfach dieses System, wie Jens ja gerade meinte, einfach unterstützt. Es ist wirklich, es ist ein funktionierendes System und man sollte es nicht zu überladen. Und deswegen,
ich werde mein Screen auch nicht voll mit Widgets backen, aber so die essentiellsten auf den Opener, ja, das ist ein Swipe einfach weniger.
Ich hätte halt gerne aber Kalender gehabt. Kalender und Erinnerungen hätte ich ganz gerne gehabt, weil das sind die Sachen, die ich am meisten nutze. Ich will wissen,
das reicht ja auch.
Wann ich meine nächsten Meetings habe und was für To-Dos ich für meinen Tag noch habe. Und dafür will ich nicht erst in die App gehen, sondern ich will es auf einen Blick halt einfach sehen. So, deswegen sind das Sachen, die ich, sobald dieses Feature kommen, hätte ich das ganz gerne.
Tatsächlich. Aber das kannst du jetzt schon machen.
Ja, ich hab's jetzt, also eben so wie Janis gerade gesagt hat, dieses eine Mal nach rechts swipen, da hast du deine Widgets. Da habe ich sowas wie meine Philips Hue-Lampen in der Wohnung, mein Google-Kalender, meine Erinnerungen, Favoriten hier, Telefon, und hast du nicht gesehen?
Das haben wir, glaube ich, alle, außer Jens.
Nee, ich habe das auch.
Aber nutzt ihr das wirklich aktiv?
Ja.
Nein.
Weil ich nutze es nicht aktiv.
Ich nutze es übelst aktiv. Einfach nur, um einen Überblick reinzubekommen. Einfach nach links swipen und, aber Jens, du darfst deinen Satz sagen, aber...
Du arbeitest zu viel.
Richtiger Satz. Ich habe nicht so viel Zeit.
Aber was ist für dich der Unterschied zwischen einmal swipen oder einmal Kalender-App anklicken?
Da ist kein großer. Aber es ist halt so eine Muscle-Memory-Sache, die du einfach drin hast. Und deswegen habe ich auch zum Beispiel, ich nutze dieses nach rechts swipen jetzt auch nicht so mega oft. Es gibt ein paar Sachen wie zum Beispiel Akkustände oder sowas von meinen Kopfhörern einsehen oder so. Aber ansonsten war es immer schon natürlich irgendwo auf eine App zu drücken und sie aufzumachen, weil das die Full Experience ist.
Ja, genau.
So. Und so ein Widget wird nie genug Informationen haben. Oder es nimmt so viel Platz von meinem Startbildschirm weg, dass ich so oder so auf die nächste Seite swipen muss, um dann 4 oder 8 neue Apps da unterzubringen, die jetzt nicht mehr auf meinen Startbildschirm passen.
Also bei
das
mir
Ding ist ja doch, aber so, du musst das ja nicht machen. Ich verstehe gerade nicht, warum du dich da so drüber aufregen kannst, weil du musst es ja gar nicht
nutzen. Nein, ich weiß, aber so wie das System bisher war, war es doch funktionierend. Warum musst du denn, das Apple war nie das System, was hier 3 Millionen Optionen gibt.
Nein, das hat bisher für dich funktioniert, aber es gibt genug Leute, die gesagt haben, wir hätten gerne Widgets. Und für die haben sie es jetzt optional aktiviert. Mehr
nicht.
Es ist
eine zusätzliche Möglichkeit zu nutzen.
Genau.
Und zu Angelo, ich benutze es halt sehr gerne. Also ich weiß nicht, nimmst du Apple-Kalender oder Google-Kalender?
Ich nutze den Apple-Kalender, aber der Google-Kalender, also das Google-Kalender-Widget ist übersichtlicher.
Genau, ich habe auch nur das Google-Kalender-Widget und swipe halt rüber. Manchmal habe ich halt 5, 6 Termine an einem Tag, swipe rüber und ich sehe das alles. So, anstelle nochmal App aufzumachen, den Tag anzuklicken und dann sehe ich meine Tagesübersicht.
Ja, stimme ich dir zu. Ich habe jetzt eine Challenge für Jens und für Chung. Alright, der mir zuerst die richtige Antwort gibt, bekommt auf seinem Twitch-Kanal einen Sub von mir spendiert. Was ist das krasseste Ding oder das interessanteste Ding, das Apple nur aufgrund vom Jahr 2020 implementiert hat? Auf irgendeiner Plattform?
Memojis mit Maske.
Okay, Jens kann noch seine Antwort geben.
Aufgrund von Corona.
Ich weiß es, aber ich habe keinen Twitch-Kanal.
Also die Memojis, ja, aber die retten keine Leben.
Ach so.
Tipp.
Also,
Jungs.
Apple. Ja, natürlich. Ja, ich war jetzt gerade nur so beim Smartphone, dass ich natürlich nicht an die Apple Watch gedacht habe.
Ach so.
Die Apple Watch erinnert dich daran, dass du dir die Hände waschen sollst, beziehungsweise sagt dir, wie lange du die Hände waschen sollst. Das ist auch so ein Feature, wo ich denke, das ist so dumm.
Ja.
Und dann denke ich daran, dass überwiegend Amerikaner das nutzen werden. Und da ist es sehr gut aufgehoben.
Wasch dir deine Hände. Am besten müsstest du noch so Stromstöße geben, so wenn du dich 20 Sekunden durchziehst. So.
Ach so, da fällt mir ein, dieses Picture-in-Picture-Modus beim iOS 14, das fand ich ganz interessant. Und da habe ich mich gefragt, funktioniert das auch mit YouTube?
Ja, Und du dann kannst du es ja auch zur Seite swipen, ne? Und dann ist es immer noch aktiv.
Du hast dir bestimmt nicht gedacht, ob das auch mit YouTube funktioniert.
Doch, weil YouTube hat ja extra dieses YouTube Premium, damit du es halt trotzdem weiterlaufen lassen kannst und ja.
Ah, okay, verstehe.
Also, sagen wir es doch mal so. Ich versuche jetzt mal gerade auf meinem iPhone 10, da habe ich nämlich die iOS 14 Beta schon drauf, ein YouTube-Video laufen zu lassen. So. Und jetzt wische ich mal nach oben. Nee, läuft im Hintergrund weiter.
Hast du YouTube Premium?
Ja.
Läuft es auch im Vordergrund weiter?
Hä?
Ja, Picture in Picture.
Naja, das sage ich ja. Wenn ich jetzt auf Play drücke und hochwische, also das tue, auf die Startseite gehe, ist das Video weg. Es läuft im Hintergrund weiter.
Ja gut, aber das wissen wir jetzt nicht, ob es am Premium liegt oder an dem Picture-in-Picture-Modus.
Na, genau, mich interessiert.
Ja. Das ist ja gerade, ob das auch ohne
das würde
Premium.
Ja nicht gehen. Nein, das deaktivieren sie auf jeden Fall.
Sicher?
Also wenn du nicht, natürlich, das ist ja das Ding von Premium, dass du das im Hintergrund laufen lassen kannst.
Nee, das Ding von Premium dass du keine Werbung bekommst.
Ja, und dass du
das im Hintergrund laufen lassen kannst. Nein, und dass es weiterlaufen
kann. Genau.
Aber ich hatte mal eine 3 Monate Testversion von Premium und das war das einzige Feature, was mich richtig genervt hat, weil ich so gewohnt war, die App einfach zu schließen oder einfach kurz was wegzumachen, damit der Ton aus ist und dann lief er immer weiter.
Echt, ich habe Premium nur geholt, damit ich Cobra Kai gucken kann.
Auch das kannst du übrigens deaktivieren.
Okay, ja, die ist leider jetzt vorbei, aber...
Ein Feature, was ich auch ganz geil finde, ist, dass du die Möglichkeit hast, mit einem Double-Tap hinten bestimmte Aktionen durchzuführen.
Kamera.
Doppel-Tap und Dreifach-Tap. Und das ist natürlich ganz geil bei einem Feature, wo du dir immer die Hände verrenken musstest bisher, nämlich Bildschirmfotos, ein Screenshot.
Ja.
Zack, Doppel-Tap und ich habe jetzt einen Screenshot gemacht.
Ich habe sogar
das ist jetzt noch ein bisschen langsam, aber es funktioniert schon ganz gut.
Ich habe sogar ein Video gesehen, da hat jemand Google Assistant damit gestartet.
Mega.
Ja, auf dem iPhone. MKBHD hat das gemacht.
Ach echt?
Und ich finde auch die Integration von Siri sieht mittlerweile ganz gut aus.
Das sieht viel besser aus. Das sieht so viel besser aus, nicht den ganzen Screen Siri zu haben.
Ja, okay, ich habe ausgemacht. Ja. die Beta funktioniert soweit auch ganz gut.
Mhm.
Ab und zu so ein bisschen ruckelig, aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr funktional bisher. Ich habe jetzt auch aktuell noch keine App gefunden, die nicht funktioniert hat. Also funktioniert einfach.
Aber ich will mal kurz eine Sache zur Beta ansprechen.
Nein.
Ich weiß nicht, ob das soweit ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei dir gesehen hatte, Jens, auf Twitter. Aber dass man aktuell, wenn nicht nötig, die Beta bitte noch nicht installieren sollte, weil die Corona-Warn-App nicht damit funktioniert.
Ja. Ganz genau.
Also
das ist ja auch eine Entwickler-Version. Das ist keine Version, die du dir als offene Beta installieren kannst, um mal zu gucken, wie es funktioniert, sondern das ist für Entwickler gedacht. Und hat Leute wie Journalisten oder Leute, die einen YouTube-Kanal betreiben oder was auch immer, die es austesten wollen, die nehmen sich dann nämlich ein Testgerät, installieren das da drauf und nicht auf ihr Alltagsgerät.
Gut. Nur damit es mal gesagt wurde.
Ja. Nee, ist wichtig, ist eine wichtige Sache, auf jeden Fall. Da bin ich ganz auf, also find ich wichtig, fand ich wichtig. Für solche Dinge muss man an dieser Stelle einfach mal sagen, da ist Jens mein Mann, ich auf Twitter durchscrolle und Jens die ganze Zeit irgendwelche nützlichen Informationen postet, denn war letztens tatsächlich der erste Moment, dass ich mal wieder jemanden eine Glocke verteilt habe auf Twitter, ja, meine Freunde.
Ja. Jawohl! Aktiviert die Glocke auch auf Twitter.
Du musst dich geehrt fühlen.
Ja, ich habe nicht viele Glocken aktiv, meine Freunde.
Und ich bin halt jemand, der unfassbar viel Scheiße ausschreibt auf Twitter. Also selber schuld.
Ja, gut. Ich habe es noch bei MKBHD tatsächlich, aber super oft bekomme ich dann immer nur den Tweet Uploading, ... Denke ich mir, alles klar. Abendlektüre bzw. Video für zum Schlafen gehen ist auf dem Weg. Das finde ich mal ganz cool, muss ich sagen. Bei ihm übrigens, ne, also mein absoluter Lieblings-Tech-YouTuber, wirklich mit Abstand, ich liebe seine Videos von der Art und Weise, wie er redet. Und dann gibt's halt noch Dave, wenn es noch ruhiger will. Also er hat auch eine super angenehme Art. Aber bei MKBHD kam es immer so ein bisschen raus, als würde er Androids nutzen, wenn er neue Android-Geräte vorgestellt hat. Denn jetzt bin ich bei OnePlus, vorher war bei Huawei, dann hat er das neue Samsung gehabt und so.
Ja.
In den Videos hat er nie seine Apple Watch getragen. Und ich weiß aber aufgrund von anderen Videos von Reddit und ich habe auch letztens ein Video angeguckt, wo er mit einem anderen YouTuber-Kollegen ein Video gemacht hat, wo er dann gesagt hat, Android ist immer super und er liebt die Technik dahinter. Er weiß, dass die Geräte an sich plus Android in einigen Momenten für ihn der bessere Fit sind. Sie passen ja besser zu ihm. Ja, same. Aber Daily Driver ist und bleibt Apple für ihn persönlich. Also er ist immer fasziniert von der neuen Technik und liebt die Technik dann auch. Aber er nutzt halt alles andere mit seinem iPhone und seiner Apple Watch. Ja. Ich weiß gar nicht, schneidet er auf dem MacBook? Auf dem Mac, wisst ihr das?
Ja, ja, klar.
Ich glaube auch.
Auf den dicken also, Macs schneidet
er. Genau.
Er hatte doch so ein Foto mit
sich doch vier das Mac Pro geholt.
Nee, vier Stück, glaube ich.
Ja, stimmt.
Aber ich glaube, er ist auch nicht alleine mittlerweile, der das schneidet. Deswegen.
Nö, das sind mehrere. Was ich übrigens noch empfehlen kann, ist Unbox Therapy.
Ja.
Der hat sich nämlich von Boston Dynamics, das aktuelle Video von Boston Dynamics, diesen lustigen Roboter gekauft oder sich schicken lassen, das weiß man nicht ganz genau. Das sind diese Roboter, die man vor 10 Jahren gesehen hat. Da sind so Videos veröffentlicht worden, wie man diese Viecher irgendwie Abhänge und Treppen runtergeschubst hat, um zu gucken, wie gut sie darauf reagieren, dass sie gerade bewegt werden.
Ja.
Und die Dinger gibt's jetzt zu kaufen für $75,000.
Schnäppchen.
Und holy shit, was die schon können und wie die reagieren. Und das ist alles ganz schön heavy. Also guckt euch das Video an. Ich kann das nur empfehlen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Adam,
ich guck's mir gleich direkt an.
Adam Savage von Tested, früher Mythbusters, der hat auch mal so einen Spot während der Entwicklungsphase bekommen und damit mal so Videos gemacht, wo der den hat eine Rikscha ziehen lassen und die haben quasi im Feld den Code erneuert, damit der ihn schneller ziehen kann und so weiter. Das ist so krass. Und ich glaube, die sollen wohl sogar teilweise jetzt schon bei Corona eingesetzt werden, um irgendwo Proben von Menschen abzuholen, damit die Leute sich nicht so nah begegnen müssen und sowas. Das ist absurd.
Mhm.
Kaufen wir uns auch einen?
Ja, nee.
Nee?
Nicht?
Naja, Spot ja, oder nee. Mac Pro?
Ich nehme Mac Pro und ihr könnt gerne einen Roboter haben.
Also, ganz ehrlich, bei dem Wetter will ich mich nicht bewegen von der Couch. Hätte ich gerne so einen Roboter, der mir irgendwie aus der Küche irgendwie einen kalten Kaffee bringen kann oder so.
Vor allem hat er eine Kamera drin, du kannst genau sehen, wo der langläuft.
Ja.
Ist auch egal. Wir schweifen schon wieder ab. Also die WWDC war unfassbar spannend, unfassbar interessant zu sehen, wohin sich das entwickelt. Ich fand, dass sie kein riesiges Update gemacht haben, sondern vor allem an ganz vielen kleinen Stellschrauben gedreht haben. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die dann schreien, aber XY hatte das schon zuerst und das schon zuerst. Ja. Mag sein, wird auch immer so sein, dass immer irgendjemand irgendwas zuerst hatte, vor allem bei einem fragmentierten System wie Android, wo jeder irgendeinen Scheiß installieren kann. Da ist dann sofort irgendein Launcher drauf, der genau das macht, was man jetzt bei Android, bei iOS sieht. Es gibt aber nur den kleinen oder feinen Unterschied, dass das jetzt im System komplett integriert ist und damit eh schon viel fluffiger laufen wird als eine App bei Android. Zugänglichkeit ist das ganz große Thema. Ich bin gespannt, ob zum Bereich Corona, Covid und antibakteriellem Gedöns noch irgendwas kommen wird, jetzt bei den nächsten iPhone-Geräten, ob sie auch im September vorgestellt werden, ob die Produktion soweit vorankommt. Das wird alles noch sehr interessant, aber das wird ein Thema für eins der kommenden Podcasts.
Oh yeah. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Meinungen zu den Themen habt, dann schreibt uns gerne. Wir sind sehr gespannt. Hashtag quasi Podcast. Wir freuen uns mega drüber, über all euer Feedback. Es hat mich auch sehr gefreut, dass wir heute zu viert am Start waren. Deswegen liebe Grüße gehen nochmal raus an Jan.
Ja. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Und ja, wenn ihr Bock habt, dass Jan auch mit dabei ist, dann lasst doch einfach eine positive Bewertung da. Wir freuen uns alle drüber. Und,
5 Sterne für Jan.
Ich bewerte mal selber schnell.
Genau. Und ja, dann möchte ich mich an dieser Stelle auf jeden Fall bei euch Jungs bedanken. Macht euch alle noch einen schönen Abend.
Wünsche euch auch einen schönen Abend und ich möchte gern ich habe eine Woche gedreht, mal meinen Sonnenbrand zeigen. Also mein
am Hintern?
Hautang-Unterschied.
Wir sind ein Podcast.
Hier an der Brust.
Ah, oh wow.
Wow,
ouch. Hat sich gelohnt.
Ouch. Jetzt bist du endgültig ein Panda, ne?
Ja, ich habe eine Woche draußen in der Sonne gedreht. Ich bin sehr braun geworden.
Ich bin neidisch.
Deswegen auch das weiße Hemd, damit man es nochmal so richtig sehen kann.
Ich habe aber vorhin schon gedacht, also entweder hast du die Kamera umgestellt oder bist generell ein bisschen dunkler geworden im Gesicht.
Ich bin generell dunkler geworden und habe schon einen Sonnenbrand hinter mir. Und und kommende Woche darf ich auch wieder eine Woche draußen drehen. In dem Sinne, creme dich ein, wünsche euch eine wunderschöne Sonnenzeit. Genießt die Sonne und macht nicht zu viel ein auf Kellerkind.
Angelo.
Jens.
Ja, du uns auch. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
System shutdown.